Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zum Zwischenhalt auf DRS 1. Die feministische Theologin Dorothee Sölle hat Geschichte geschrieben und ganze Generationen mit ihrem neuen Selbstverständnis vom Christin-Sein beeinflusst. Ihre Arbeit wird einmal mehr geehrt im Buch «Sternstunden der Theologie». Das dann später in dieser Sendung. Zuerst gehen wir jetzt in einen Ostergarten. Wenn Sie jetzt an einen Frühlingsgarten denken, mit Sträuchern, die blühen, mit Tulpen und Osterglocken, nein, dann liegen Sie falsch. Die Ostergärten, die sind nicht draussen, sondern drinnen in Kirchengemeindehäusern oder in Pfarreizentren. In einem Ostergarten erlebt man die biblische Ostergeschichte mit allen Sinnen. Zum Schauen, also zum Hören, den Ohren, zum Essen, Geschmack, Trinken und zum Schmücken. Kathrin Uelci hat eine vierte Primarklasse auf dem Rundgang durch den Ostergarten St. Fide, St. Gallen begleitet.
Ich möchte euch, liebe Schüler, durch den Garten führen heute und euch ein bisschen erzählen von den letzten Tagen von Jesus. Wir möchten jetzt nämlich miteinander 2000 Jahre zurückgehen. 2000 Jahre zurück, ein bisschen in die Zeit, wo Jesus gelebt hat.
Die Monika Enz führt eine vierte Primarklasse durch den Ostergarten. Sie ist die Initiantin von dieser sinnlichen Ausstellung und bittet Kinder, in die biblische Ostergeschichte einzutreten.
Wir gehen jetzt auf Jerusalem. Dürft ihr gerade jemand das Tor aufmachen? Dürft ihr einfach mal reinlaufen?
Vor uns steht eine Stadtmauer. Und auf dem schmalen Weg, der zum Stadttor führt, liegen Palmzweige. Kinder kennen die Geschichte vom Palmsonntag und helfen sie, nachzuerzählen.
Jesus ist gerade in die Stadt hineingeritten.
Und was haben die Menschen gemacht?
Sie haben Zweigli vor die Füße vom Esel hineingelegt.
Ja.
Und sie haben mit Palmblättern umgespeit.
Sie haben Zweige und Kleider am Boden hineingelegt, so dass eben Jesus mit seinem Esel dort drauf laufen darf. Die Ehre haben sie ihm so erwiesen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt hier ein Tuch nehmen und Jesus auch den Weg vorbereiten.
Die Kinder nehmen Tücher aus dem Korb und legen sie auf den Boden. Und schon geht es weiter. Ein Steg auf in den Raum des Obigmuhls. Ein schmaler, langer Tisch steht in der Mitte, drumherum ein Holzhocker.
An dem Abend haben sie auch miteinander gegessen. Sie haben Brot gegessen und sie haben Wein getrunken. Wir möchten auch ein bisschen Brot miteinander essen und ein bisschen Traubensaft trinken. Wir möchten ein bisschen nachspüren, wie ist es da gsi, wo Jesus da war bei seinen Freunden. An einem Fest dürfen wir schwätzen. Und ich bin überzeugt, Jesus und seine Freunde haben auch geschwätzt miteinander.
So eine richtig lockere Feststimmung kommt zwar nicht auf, aber die Kinder geniessen den Traubensaft und besonders das knusprige Fladenbrot. Bis auf den letzten Krümel ist alles weg. Die ganze Ausstellung ist wie ein Rundgang angelegt. Man kommt in einen Raum hinein, sieht und hört Geschichten dazu und wird durch einen Gang zum nächsten Raum angeführt. Einzelne Räume sind richtig aufwendig gestaltet, mit vielen kleinen Details. Zum Beispiel mit einem Gückel, der auf einem Haag sitzt, mit einem Springbrunnen, der plätschert, oder einem Feuer, der flackert. Viele von diesen Sachen hat Monika Enz in Brockenhäusern zusammengesucht. Das Feuer hat eine ganz spezielle Geschichte.
Ich bin fast verzweifelt, weil ich kein Feuer oder mir nicht vorstellen konnte, wie ein Feuerli. Und nachher habe ich es so in einem türkischen Laden gefunden, so in einem Gestell oben, so ganz voller Staub. Und habe ich gesagt, genau da brauche ich.
In diesen 3 Jahren, seit es den Ostergarten gibt, hat sich einiges angesammelt. Und jedes Jahr kommt noch mehr dazu. Am Schluss vom Rundgang steht man in einem engen, dunklen Raum, der an die Grabkammer erinnern soll. Wenn alle so drängt beieinander stünden, läuft Monika Enz ein Tuch und man kommt aus der Dunkelheit ans Licht. Man steht in einem prächtigen Frühlingsgarten, im Hintergrund pfeifen Vögel, untermalt mit lauschiger Musik. Mit Feierli-Duft in der Nase hört die Ostergeschichte auf.
Ein Ostergartenbesuch für alle Sinn. Für uns dort war Katrin Uelci im Ostergarten St. Fides St. Gallen. Informationen zur Öffnungszeiten, die haben wir bei uns auf drs1.ch festgehalten. Sei es mit dem Zwischenhalt um 20 Minuten vor 7. Vorne sind wir in einem Ostergarten mit jungen Menschen, die mit allen Sinn biblische Geschichte auch durch Lebensmittel oder eben durch Gegenstände haben können miterleben. Jetzt gehen wir zur Theologie, Sternstunden der Theologie. So heisst das neues Buch, das der Münchner Theologe Alf Christoffersen herausgegeben hat. Es hat 27 Porträtlinien von theologischen Denkern aus der Geschichte, von Paulus bis zu Johannes Paul II., unter den Porträts über Theologen und Theologinnen, die herausragende Leistungen geboten haben, ist auch eins über Dorothee Sölle. Die grosse deutsche feministische Theologin ist vor 9 Jahren gestorben. Sie hat auch in der Schweiz viele Frauen mit ihrem Christsein und in ihrem Christsein beeinflusst. Hans-Jörg Schulz hat mit dem Alf Christoffersen über Dorothee Sölle geredet.
Frauen sind ja nicht viele dabei bei den Sternstunden der Theologie, Herr Christoffersen. Das liegt einfach an der Geschichte. Sie haben Hildegard von Bingen mit aufgezählt und ihr Verhältnis zu Medizin und Mystik. Und Sie haben aus unserer Zeit Dorothee Sölle mit dabei. Warum?
Dorothee Sölle war eine ganz faszinierende Person. Eine Frau, die sich gegen enorme Widerstände durchsetzte, die sich theologisch orientiert hat an den großen Vorbildern der Zeit, den großen Lehrern, die es heute in dieser Form gar nicht mehr gibt, an Gogarten, insbesondere aber an Rudolf Bultmann. Und sie hat die Theologie niemals verstanden als reines philologisches Fach, sondern sie hat sich auch als Germanistin betätigt. Wir haben heute noch viele sehr schöne Gedichte auch von ihr, die gedruckt und überliefert sind. Und sie war der Meinung, dass die Theologie immer etwas aussagen muss über die Existenz des Menschen, über den, wirklich etwas über den Existenzkern, über all die Ängste und Hoffnungen und die Zuversicht, Befürchtungen, die wir haben. Und dass man dabei aber nicht, wie Rudolf Bultmann, ihr Lehrer, das getan hat, sich reduzieren darf auf das eher private, das eher unmittelbare Gottesverhältnis, diese Vereinzelung wird Bultmann als Existenzialtheologen häufig vorgeworfen, sondern dass die politische Implikation herauskommen muss. Dass es also immer um eine Existenz, eine heutige Existenz in dieser Gesellschaft geht, die auch in ihren Unterdrückungsstrukturen zu überwinden ist.
Dafür hat sie ja gewaltig auch den Feminismus vorangetrieben, auch den theologischen Feminismus. Daran hat sie vor allem in ihren 12 Jahren in New York gearbeitet als Professorin. Stark geprägt wurde sie auch dann in ihrer politisch-theologischen Grundhaltung durch Reisen. Sie war in Vietnam zum Beispiel, das kriegserschütterte Land, und brachte die Erkenntnis mit, dass Auschwitz mit Auschwitz nicht zu Ende war. Also für sie wurde das ein richtiges Grundthema, welche Konsequenzen sind aus Auschwitz für uns heutige zu ziehen.
Die These, die Dorothee Sölle aufstellte im Hinblick auf die permanente Präsenz von Auschwitz, denn das ist ja ihre eigentliche Aussage, der Holocaust und Auschwitz sind keine Sache der Vergangenheit, sondern so etwas ereignet sich immer wieder wiederholt innerhalb dieser Geschichte, gerade dort, wo Völker unterdrückt und vernichtet werden. Denken Sie nur mal an Afrika. Das war so etwas, was Dorothee Sölle vor Augen hatte. Das war schon seinerzeit und ist es bleibend eine enorme Provokation. Sie hat es nicht so verstanden, dass etwa vergleichsweise mit dem Historikerstreit nun die Singularität von Auschwitz zu leugnen wäre. Das wäre ihr nie im Leben eingefallen, sondern es ging ihr um eine Strukturanalogie. Da muss man sehr fein differenzieren, wenn man sich mal in ihre Theologie hineinbegibt. Das bedeutet, dass sie sich fragt, was steckt eigentlich an politischer Gewalt und an Unterdrückung und an Vernichtungswillen hinter dem, was mit dem großen Symbol Auschwitz identifiziert wird, sodass sie aus dieser Strukturbestimmung sich die Frage stellen können, welche Unterdrückungselemente tauchen denn in unserer heutigen Gesellschaft noch auf, sodass der Effekt für einzelne Individuen verheerend ist, dass sie also auch aus dieser Überlegenheit eines Systems herausgedacht in die totale Vernichtung gedrängt werden. So radikal hat sie gedacht. Das war also eine sehr, sehr provokante These.
Mit ihrer Radikalität ist sie ja nicht nur in der katholischen Kirche in Köln immer wieder angeeckt mit den politischen Nachtgebeten, die sie dort veranstaltete, sondern auch in ihrer eigenen, ja sogar bei dem Kirchentag, für den sie ja eigentlich eine Art Ikone war. Sie hat das Ganze als eine Politisierung des Gewissens bezeichnet und hat eigentlich doch mehr als viele andere Theologen wirklich Politik, Theologie und Philosophie zusammengebracht.
Die feministische Theologie, und zu der gehört Dorothee Sölle ja auch, nicht nur zur politischen Theologie, hat immer den Anspruch, dass der Mensch als Ganzheit zu erfassen ist, als in seiner Identität unterdrücktes Individuum, nun zunächst einmal aus der Frauenperspektive. Das heißt, alle Trennungen, die damit anfangen, nun zu sagen, naja, die Unterdrückung betrifft ja nur den einen Teil des Menschen, sie ist vielleicht Teil des Systems und im Privaten ist sie ja gar nicht vorhanden, sind ein Irrglaube. Das heißt, der Mensch muss gefasst werden in seiner Gesamtsubstanz. Und das Element, womit man ihn am besten zu fassen bekommt, ist letztlich die Gewissensstruktur. Und wenn Sie eine Theologie auf das Gewissen zurückführen, das ist ja auch etwas Urreformatorisches letztlich, dann kommt dieser Mensch Ihnen nicht aus, dann muss er sich verhalten, dann kann er sich nicht einfach zurücklehnen, sondern er merkt im inneren Gerichtshof, wie Kant das formuliert hätte, dass etwas nicht stimmt. Und wenn wir merken, dass etwas nicht stimmt, dann haben wir, so hat es Sölle gesehen, die Aufgabe, dazu beizutragen, dass es zu einer Überwindung dessen kommt, was nicht funktioniert. Und das hat sie mit einem ungeheuren Pathos vertreten. Und mit einer ungeheuren Verzweiflung, weil sie eine Person war, die all das, was sie umgab, so persönlich nahm, dass sie es als eigenes Leid wahrgenommen hat. Und es gehört eine sehr starke Psyche dazu, über Jahrzehnte hinweg so etwas überhaupt zu ertragen.
Dorothee Sölle verstarb vor 9 Jahren und hinterließ sehr viele wichtige Bücher, die heute unbedingt noch aktuell auch zu lesen sind. Sie hinterließ auch eine sehr interessante Biografie, Gegenwind. Und sie hinterließ auch Radiointerviews, zum Beispiel auch bei uns auf DRS2.
Also für mich hat Auschwitz eigentlich nicht so sehr das Hoffen in Frage gestellt, sondern wirklich die Grundlagen unserer Welt, also die, zunächst mal die Grundlagen meines Elternhauses, also des bildungsbürgerlichen Humanismus, eines nachchristlichen Humanismus, damals einem nichtchristlichen Elternhaus oder postchristlich, würde man heute sagen. Und oh Gott, das war nicht sehr wichtig, ob man in die Kirche ging oder nicht. Also was, ob man intelligent war, war wichtig. Ob man ehrlich war wichtig. Und ob man gegen die Nazis war, das war wichtig. Das waren wichtige Kriterien für Menschen, die zu beurteilen. Und dann fand ich diese Grundlage meiner Eltern in der beginnenden Auseinandersetzung, also in der Pubertät bei mir und der Kritik der Eltern, die fand ich zu schwach, zu ohnmächtig. Das hat mich ins Christentum geführt, also zum Widerstand, also zu Jesus von Nazareth, ja, und Dietrich Bonhoeffer und Sophie Scholl und viele, viele andere, und die für mich sehr wichtig waren.
Theologin Dorothee Sölle, Porträt von ihr findet man im Buch «Sternstunden der Theologie» vom Alf Christoffersen. Mehr dazu in dieser Sendung «Perspektiven» morgen Morgen auf DRS 2 am 8:30 mit Informationen, die ich Ihnen jetzt schon empfehlen kann, auf DRS 1, der rechten Seite. Zur aktuellen Sendung drs1.ch finden Sie entsprechende Informationen.
Grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Aveva mille modi buoni per svegliarmi, quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, questo angelo perché non vola? Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. E mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano, davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali, mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri che malinconi. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme sognano.
Toto Cotugno, Le Mame auf der Reise, 9 Minuten von 7 im Zwischenhalt, wo wie immer ausklingt mit einem Glockengeläut. Da kann man sich richtig verlieren im Klang von diesen vielen Glocken. Heute sind es ein paar, nämlich 4, und zwar die 4 Glocken von der Britnauer reformierten Kirche zu Britnau im Kanton Aargau. Es sei ja scheinbar ein schöner Spatzummertag am 3. September 1960, wo um 8:30 am Morgen von Aarau aus 4 Ross gespannt mit dem 4-stimmigen Glüt für die reformierte Kirche von Britnau bei Zofingen losgefahren sind. Erst gerade 14 Tage vorhin sind die Glocken frisch gegossen worden und die sind dann gut 6 Stunden später nach einem kleinen Triumphzug durch Dörfer zu Britnau auf dem Schulhausplatz eingetroffen. Eskortiert von Reitern und begrüßt von Hunderten von strahlenden Gesichter und Menschen. Wo man dann als Höhepunkt vom Tag die Glocke schließlich aufgezogen hat, ist dazu ein gemeinsames Lied gesungen worden: «Großer Gott, wir loben dich». Das Gotteshaus hat in Britnau im südwestlichen Zipfel vom Aargau unmittelbar an der Kantonsgrenze zu Luzern schon ums Jahr 1000 umgegeben. Und Mitte vom 16. Jahrhundert hat es in dem Dorf im mittleren Wickertal einen verheerenden Brand gegeben, der nicht nur die 32 Wohnhäuser zerstört hat, sondern auch die Kirche mitsamt der Glocke. Mit Hilfe von allen Seiten ist das Dorf zwar wieder aufgebaut worden, aber die Kirche, so wie sie heute steht, ist erst durch einen Umbau knapp 100 Jahre später zum heutigen Bild gekommen. Morgen werden jetzt die 4 Britnauer Glocken dann die Ostergottesdienste in dieser reformierten Kirche einläuten. Als Sinn vom Osterviertag erinnert übrigens auch die Inschrift auf der zweitkleinsten Glocke. Die heisst, die Inschrift: «Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten».
Thank you.
zur Einstimmung auf morgen Ostersonntag heute.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.